Bitcoin habe ich gekauft letztes Jahr im März, und habe da, glaube ich, auch knapp 100%.
Ja, das ist doch auch schon mal was.
Das ist auch schon mal was. Ist immer, weißt du, wenn man
Das
das
muss
immer
man
alles
sich
so
mal
wüsste.
vorstellen, ja.
Ja.
Das muss man sich mal vorstellen, ja. Du machst da innerhalb von wenigen Jahren mehrere 100% mit so einer Währung. Wie verwöhnt wir heutzutage sind und was es gleichzeitig für eine Riesenchance auch bedeutet, wo wir am durchschnittlichen Aktienmarkt, sage ich mal, 8% im Jahr machen, das eben ins Verhältnis zu setzen, ist einfach unglaublich. Und wir sind da einfach auch unglaublich verwöhnt. Und gleichzeitig ist es einfach so eine krasse Möglichkeit, so eine wahnsinnige Chance, die die Generationen vor uns einfach nicht hatten, die wir jetzt haben, die wir in der Zukunft vielleicht nicht mehr haben werden.
Hallo
Hello.
Christine!
Man hört es uns, glaube ich, an.
Wir sind ein bisschen aus dem Häuschen.
Nicht nur ein bisschen. Es ist mega, mega. Wir freuen uns riesig.
Wir nehmen jetzt heute Folge Nummer 4 auf, die erste Folge nach dem offiziellen Launch. Und wir haben uns gerade eben zusammen mit Maria, unserer Podcast-Produzentin, unsere Statistiken angeschaut. Christine, erzähl mal.
Ja, was soll ich sagen? Wir sind einfach from scratch, unter den Top 20 der Finanzpodcasts deutschlandweit,
Ja.
was eine riesengroße Ehre ist und was uns so sehr freut, weil wir ja tatsächlich nicht rein das Thema Finanzen bespielen, sondern ja so ein bisschen ein gemischtes Thema haben und dass wir trotzdem da ja innerhalb kürzester Zeit in die Top 20 aufgestiegen sind oder eingestiegen sind, muss man ja sagen,
Ja.
ist für uns eine unglaublich große Ehre und das haben wir natürlich auch nur unseren großartigen Communities zu verdanken. Ja, wir haben ja beide
Richtig.
schon über die letzten Jahre eine wirklich treue und loyale und ganz, ganz tolle Community aufgebaut, jeder von uns. Und ja, die haben uns da einfach so toll supportet, uns bewertet mit 5 Sternen und ja,
Richtig.
wir sind happy.
Also vielen, vielen, vielen Dank an dich da draußen, wenn du den Podcast gehört hast, wenn du ihn abonniert hast. Wir haben schon über 500 Abonnenten über die verschiedenen
Knapp
Plattformen hinweg.
600, ja, das ist
Richtig.
einfach surreal.
Schon über 20 Bewertungen alleine auf Spotify. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr mit uns diese Launchparty so gefeiert habt.
Mega. Und vor allen Dingen, weil es einfach für uns ja ein Experiment war mit dem Podcast oder ist, ja. Weil wir gesagt haben, okay, wir fänden das irgendwie cool, so ein Gesprächsformat, wo wir uns unterhalten und verschiedene Themen eben ansprechen, die uns so bewegen. Aber es hätte natürlich auch sein können, dass wir alleine damit dastehen, ja, dass wir irgendwie das zwar schön finden, uns miteinander auszutauschen, aber das irgendwie niemanden interessiert.
Ja,
Aber einfach im
richtig.
Gegenteil, das Gegenteil ist eingetroffen. Wir haben wahnsinnig viele Nachrichten auch von euch bekommen, E-Mails, Nachrichten auf Social Media, in denen ihr uns mitgeteilt habt, wie toll ihr den Podcast findet und dass ihr ihn durchgesuchtet, wie nennt man,
Gebinged,
hört,
gebinged habt.
gewünscht hört, habt. Also mega. Wir sind sehr, sehr glücklich. Vielen, vielen Dank dafür.
Das zur Kategorie Happy, das macht uns
Ja.
heute wirklich beide sehr, 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 sehr happy.
Toll.
Also ja, es war, wie Christine, wie du es gesagt hast, ne, ein Experiment. Es war, also wir hätten auch mit Feedback gerechnet, dass ihr vielleicht gesagt hättet, so, oh, es interessiert uns eigentlich gar nicht, ne? Gesundheit, persönliches Glück, keine Ahnung. So
Weiterentwicklung.
ja, die persönlichen Einblicke vielleicht auch. Also, aber wir haben halt gedacht, es braucht nicht noch einen How-to-Podcast. Es braucht nicht noch
Richtig.
ein, wie wir jetzt erfolgreich in Aktien investieren, wie wir erfolgreich in Immobilien investieren. Das könnt ihr natürlich bei uns auch lernen, auf unseren Social Media Accounts, in unseren Workshops, in unseren Webinaren. Aber hier der
Ja.
Podcast soll wirklich dafür da sein, für einen persönlichen Austausch, für einen Blick hinter die Kulissen. Und ich glaube, was wir
Ja.
wirklich geschafft haben, ist, dass wir uns hier öffnen und uns sehr nahbar und menschlich zeigen. Und dafür ist das
Genau.
Format einfach perfekt geeignet. Also,
Geeignet.
danke an unsere
Schön.
Communities, danke an dich, danke fürs Abonnieren, danke fürs Bewerten, danke für den Support.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Hinzuzufügen. Ach,
Ja, was
Christine,
gibt's?
wie läuft denn dein Gesundheitscoaching? Sag mal, du trägst jetzt deinen Aura-Ring eine Woche. Was,
Eine gute Woche.
eine gute Woche, welche neuen Routinen hast du etabliert?
Also, Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Schlafhygiene. Das mache ich wohl
Toll.
relativ gut. Ich muss allerdings gestehen, ich meine, ich bin Mama von zwei Kindern und ich bin einfach abends um 21:30 ohne Ende platt
Ja.
und zu nichts mehr zu gebrauchen. Das heißt, für mich ist es das Natürlichste der Welt, irgendwie abends um 21:30 schlafen zu gehen. Mit mir ist da einfach nichts mehr anzufangen. Und deswegen, ja, ist das für mich normal. Und ich bin aber gelobt worden dafür. Also,
Hey.
mein Coach sagt, das mache ich gut. Er ist sehr zufrieden. Es ist natürlich noch Potenzial nach oben da. Das kann man dann über den Blutzucker wohl steuern, ne? Über die Ernährung und so weiter und so fort. Also, es gibt noch Optimierungs- und Verbesserungspotenzial. Aber davon abgesehen sieht es alles schon mal sehr, sehr gut aus. Und ich komme in der Regel auch auf meine 7, 8 Stunden die
Top.
Nacht. Und die brauche ich auch. Die brauche ich auch. Vor allem jetzt sind meine Kinder 7 und 4. Jetzt geht es so langsam, so seit einem halben Jahr, dass wir auch wieder wirklich 90% der Nächte durchschlafen dürfen. Ja,
Ja.
die Jahre davor war das
Ja,
natürlich nicht
ja.
so. Da war immer irgendein Kind, was nachts gebraucht hat, ja, oder uns eben geweckt hat, gerufen hat, Durst, Hunger, was weiß ich, irgendwas war immer. Und jetzt seit so einem halben Jahr flacht es ab und es sind eher die Ausnahmen, dass wir nachts dann aufstehen müssen. Und das gibt einem natürlich auch wieder ganz, ganz viel Energie zurück. Also jeder, der keine Kinder hat, kann das überhaupt, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet, wirklich Nacht für Nacht aufstehen zu müssen, über Jahre hinweg. Ja, nicht nur die Ausnahme, sondern wirklich ja über Jahre hinweg. Und ja, da bin ich jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Und
Super.
das freut mich sehr. Und es ist super spannend zu sehen, tatsächlich über den Ring, wann du genau eingeschlafen bist, wie lange deine REM-Phase war, wie lange du leicht geschlafen hast, wie lange deine Tiefschlafphase ist. Und dann kannst du dir ja im Prinzip, kannst du ja einfach googeln, so was so die Empfehlungen sind, wie lange du schlafen sollst, wie lange sollte die jeweilige Phase oder wie viel sollte die jeweilige Phase davon einnehmen, ja, von der Nacht. Ja, und das ist total interessant. Jeden Morgen bin ich immer ganz begeistert, mache ich die App auf und gucke, ah, so und so war die Nacht. Ja, ist cool.
Ja, bei mir wird gerade im Hintergrund gebohrt. Ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme nicht, dass das Mikrofon rausfiltert. Also ich trage ja relativ lange und auch schon sehr begeistert die Apple Watch und geht mir genauso. Ich liebe auch das zu tracken. Schlaf ist das eine, Schritte ist das andere, was ich wirklich auch und dann auch wirklich mal über Monate und Jahre diese Trends zu sehen, ne? Oder im Prinzip mal eine monatliche Auswertung zu machen, begeistert mich auch sehr. Ja, und
Macht
hilft einfach,
Spaß,
ne? Also
ne? Ja?
was wir nicht messen, können wir nicht
Richtig.
verbessern. So, wir müssen ja erstmal
Richtig.
eine Grundlage, und jeder von uns hat ein Gefühl, wie habe ich denn geschlafen? Ja, klar, so habe ich durchgeschlafen, habe ich nachts wach gelegen, aber ja, wie gesagt, das zu messen ist der erste Weg, um das dann auch zu verbessern.
Ja. Und ich hatte eine wichtige Erkenntnis, die tatsächlich natürlich auch zur Qualität vom Schlaf beiträgt. Ich war immer der Meinung, man soll abends keine Kohlenhydrate oder wenig Kohlenhydrate essen, damit man ja für abnimmt oder einfach aus
Fettabbau.
Gesundheitsgründen, da gibt es ja diesen Spruch, irgendwie früh wie einen Kaiser, mittags also früh wie ein Kaiser zu essen, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler. So im Prinzip.
Ach,
Also früh
stimmt.
viel, Mittag geht so und abends eher wenig.
Ja.
Und jetzt habe ich gelernt, dass es genau andersrum ist. Dass man tatsächlich abends Kohlenhydrate durchaus essen darf, sogar in Relation zu den beiden anderen Mahlzeiten die größte Portion, weil das zuträglich ist für einen guten Schlaf, weil da irgendwas gebildet wird, was dann wieder dazu beitragen kann, dass wir auch einschlafen können abends. Also immer wieder was Neues, was ich gerade lerne. Ist total cool.
Toll, du klingst richtig begeistert.
Ja, bin ich. Auf der einen Seite bin ich diese Woche auch echt irgendwie massiv ausgebremst worden, was mich dann geärgert hat. Ich war ja nach Silvester, als wir vom Urlaub nach Hause gekommen sind, erstmal eine Woche krank. Hat mich schon mal genervt, ne? Dann war ich jetzt eine Woche echt gut dabei und habe auch viele Schritte gesammelt, habe darauf geachtet, dass ich jeden Tag an die frische Luft gehe, spazieren gehe, halbe, dreiviertel Stunde. Und eben auch mit meiner Ernährung eben so langsam, was ich ja die Umstellungen gemacht habe. Und dann hat es mir Sonntagmorgens so dermaßen in den Rücken gefahren, dass ich jetzt tatsächlich 3 Tage fast nicht laufen konnte. Also ich war wirklich fast den ganzen Tag nur gelegen vor Schmerzen, konnte mit Schmerztabletten im Prinzip fast gar nicht aufstehen. War jetzt aber gestern notfallmäßig beim Chiropraktiker, bin eingerenkt worden, gespritzt worden mit irgendwas Homöopathischem, ich glaube irgendwas mit B12 oder so. Und jetzt Heute geht's aufwärts.
Geht's wieder.
Aber das
Okay.
hat mich natürlich total ausgebremst jetzt wieder. Und
Ja.
dann staut sich dann so ein, also man wird dann so frustriert, es staut sich dann irgendwie so auf. Und dann denke ich mir aber gleichzeitig wieder, hey, manche Dinge kannst du nicht ändern. Calm down. Mach das weiter, was du kannst. Ja, auf die Ernährung
Richtig.
zum Beispiel achten. Aber ja, wenn es jetzt einfach gerade so ist, dann ist es so. Dein Körper hat einen Grund, dass das so ist.
Ja.
Dass er sich jetzt auf die Art und Weise dir irgendwie ein Zeichen gibt oder sich äußert, dass gerade vielleicht irgendwas doch im Argen liegt, was beachtet werden darf. Und ja, genau, also das ist schon so, dass man sich da einfach nicht runterziehen lassen darf, sondern wirklich sagen kann, okay, sagen muss, nimm's an, dann ist es jetzt so und wenn es wieder besser geht, dann geht's weiter.
Geht's weiter. Richtig, hast du schön gesagt.
Danke. Was gibt's bei dir Neues?
Gar nicht so viel, muss ich sagen. Ich hatte, also ist ganz witzig, es wollte ich dich auch fragen, was eigentlich dein bestes Investment war. Ich nutze nämlich den Finanzfluss-Co-Piloten und tracke da mein Gesamtvermögen. Da kann
Aha,
man Konten
okay.
anbinden, Depots anbinden. Ich habe da meine Immobilien manuell eingepflegt. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ich habe ein Investment, was sich mit plus 154% mehr als verdoppelt hat. Willst du mal raten, was das ist?
Ich muss es nicht raten.
Du musst es
Ich
nicht.
glaube, ich weiß es.
Okay.
Ich nehme an, dass es Bitcoin ist, oder?
Nee, ist es
Nein,
nicht.
nicht
Den
mal.
nein, den halte ich noch nicht lange genug. Es ist tatsächlich, warte mal, ich halte das mal hier in die Kamera. Diejenigen, die uns auf YouTube sehen.
Gold.
Ah, es ist eine Feinunze Gold. Ja.
Wow.
Die habe
Das hätte
ich.
ich jetzt nicht gedacht.
Ich auch nicht. Deswegen habe ich es gedacht, das ist vielleicht mal interessant hier zu besprechen. Die habe ich irgendwann mal, ich müsste jetzt das Jahr raussuchen, das mache ich vielleicht mal gerade hier parallel. Ich hatte mal zu einem Zeitpunkt irgendwie relativ viel Bargeld zu Hause. Das war, ich hatte, glaube ich, was auf eBay Kleinanzeigen verkauft und dann hatte ich noch Geburtstag und dann ne, irgendwie so das ganze Geld aus den Geburtstagskarten zusammengesammelt und dann hatte ich irgendwie so 1000 Euro Bargeld, was nie so viel Bargeld zu Hause. Und dann war es irgendwie so. Keine Ahnung, da habe ich noch in Köln gewohnt, Freitag Nachmittag irgendwie und dachte ich, okay, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt zur Bank und zahle das ein? Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht in die Stadt und dann kam ich an so einer, weiß nicht, ob das Degussa war oder irgendwie, also irgendwo, wo man dieses Gold halt kaufen kann, kam ich da dran vorbei und dachte so, nee, weißt du was?
Echt jetzt? So voll
Echt jetzt?
ungeplant und spontan,
Voll
witzig.
ungeplant. Ich dachte, ich kaufe mir jetzt einfach mal, mal gucken,
Voll cool.
was ich dafür kriege. Ich schaue
Ja.
es mal gerade nach, wann das war. Die habe ich gekauft 2018. Also, ne,
Also vor
September
6 Jahren.
2018, so
Ja.
rund um meinen Geburtstag für 1050 Euro.
Okay.
Frag mich jetzt nicht, ne, irgendwie Ankaufspreis, Verkaufspreis, aber so roundabout
Ja.
1000 Euro. So, und die ist jetzt halt heute einfach 2641 Euro wert. Und.
Wahnsinn.
Ist wirklich, also
Sehr
ich sage mal,
schön.
mein bestes Investment in Anführungszeichen, ich halte das natürlich jetzt schon relativ lange,
Ja.
aber plus 154% finde ich schon gut.
Ja, vor allen Dingen, Gold ist ja eher ein konservatives Asset, ja. Also das ist ja nichts, was jetzt irgendwie großartig, was du, sag ich mal, in was du investierst, wenn du auf großartige Rendite hoffst
Richtig.
oder dir eine großartige Rendite erwartest, ja. Es dient dem Inflationsschutz beispielsweise, ja. Das kriegst du damit ganz gut ausgeglichen. Aber Gold hat ja tatsächlich im letzten Jahr sehr, sehr gut performt. Das hängt natürlich auch immer mit diesen makroökonomischen Daten zusammen, Zinsen, Inflation,
Ja.
alles, was damit reinspielt. Da müssen wir jetzt nicht im Detail reingehen. Ich glaube, das wäre relativ langweilig. Geldmenge und so weiter und so fort. Aber ja, da hat Gold tatsächlich im letzten Jahr sehr, sehr viel wieder aufgeholt, sage ich mal, gegenüber auch dem Aktienmarkt beispielsweise, der ja aber auch im letzten Jahr natürlich gigantisch gelaufen
Richtig
ist.
gut gelaufen, ja.
Es gibt so eine Regel, oder es gibt so einen, das kannst du dir ausrechnen. Man sagt so mit einem, sag ich mal, Investment in einen Index, wie beispielsweise den S&P 500, der ja historisch im Durchschnitt 10% im Jahr macht, würdest du dein Geld im Prinzip alle 5 Jahre verdoppeln. Du hast jetzt sechs, ja, du hast jetzt 6,5 ungefähr gebraucht für
Ja.
150%. Also kann man nicht meckern,
Stabil.
würde ich sagen.
Ja, ich war nur
Ja.
wirklich, also weil man kann in diesem Tool kann man im Prinzip seine Investments dann auch sortieren nach der absoluten Rendite und da stand eben diese Goldfeinunze ganz oben. Danach kommt
Stark.
tatsächlich eine Wohnung, die ich in Essen gekauft habe 2019 für 50.000 Euro, die ist jetzt über 100.000 Euro wert. Also die hat sich auch
Sehr schön.
mehr als verdoppelt.
Sehr
Kennst du
schön.
dein bestes Investment? was die absolute
Jein.
Rendite angeht?
Ja, jein. Ich müsste jetzt mein Steuertool für Kryptowährungen aufmachen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es tatsächlich zumindest das, was mir jetzt gerade aktuell, vielleicht jetzt nicht all-time, aber gerade aktuell am meisten im Kopf ist, ist tatsächlich eine Kryptowährung, HBAR nennt die sich, Hedera. Die hat im letzten halben Jahr, ich glaube so 500, 600% gemacht.
Wow.
Ja, lief gut. Läuft gut.
Unter welchen Gesichtspunkten, also wie hast du die gefunden, wie hast du die ausgewählt?
Oh, das ist tatsächlich das Thema Altcoins auszuwählen, zu bewerten, ist tatsächlich ein relativ umfangreiches. Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Use Cases, sage ich mal, von Kryptowährungen, ja, von Kryptowährungen, die wirklich ein Problem lösen, so wie ein reales Unternehmen, ne, wie ein Apple zum Beispiel oder keine Ahnung, kannst du dir das anschauen und das hat dann im idealen Fall im Prinzip ein Problem, das das löst. Und vielleicht auch schon irgendwelche größeren Unternehmen wie Google, die da mit an Bord sind und da investieren. Genau, und das kannst du dir angucken. Und dann gibt es ja auch diese ganzen Meme- und Shitcoins, wie beispielsweise jetzt in der letzten Woche ja auch ganz aktuell The Real
Der
Trump
Trump-Coin,
oder Official
Gott.
Trump,
Ja, ich
Official
weiß es
Trump, glaube
nicht.
ich, hieß er. Der Meme-Coin, der innerhalb den Donald Trump im Prinzip rausgebracht hat auf der Solana-Blockchain und dann im Prinzip innerhalb von 24 Stunden auf Platz 31 nach Marktkapitalisierung hochgeschossen ist. Also Platz 31 von allen Kryptowährungen gemessen nach Marktkapitalisierung auf Platz 31 hochgeschossen ist, wo du dir nur noch an den Kopf langen kannst und wir denken so, und du so denkst so, was ist mit den Leuten los? Ja, am nächsten Tag hat gleich seine Frau auch noch eingelauncht. Ich meine, wenn es läuft, dann läuft's, na, dann macht man sich natürlich die Taschen voll.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich habe irgendwo gelesen, 80% dieser Coins sind natürlich in seinem eigenen Besitz. Ja.
Das ist ja oft so, die dann solche Coins rausbringen. Dann wird ein Teil an die Öffentlichkeit, kann die Öffentlichkeit kaufen, ein Teil ist in deren Eigenbesitz. Da gab es ja auch dieses Hawk Tour Girl vor einigen Wochen oder Monaten, die auch so einen Coin rausgebracht hat und dann so einen Rugpull gemacht hat. Also im Prinzip den Coin gelauncht und ab dem Launch-Zeitpunkt, wenn als die Leute angefangen haben zu kaufen, das Geld rausgenommen haben. Und das ist, glaube ich, mit auch einer der Gründe, weshalb Kryptowährungen so verschrien sind oder als Scam irgendwie dargestellt werden. Weil es einfach auch viel Scam gibt und viel
Ja.
Betrug und
Ja.
viel Schmu, der da getrieben wird. Deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man sich da auf wirklich vernünftige Projekte konzentriert, die auch wirklich Potenzial haben in der Zukunft. Und das ist aber tatsächlich eine Kunst, dahin zu kommen, das auch wirklich bewerten zu können und sowas. Das ist relativ umfangreich. Ja.
Okay.
Nicht so wie bei Bitcoin, weil da beispielsweise ja die ganzen Vorteile sind wie Anzahl begrenzt, alles, was damit einhergeht, das brauchen wir jetzt nicht im Detail durchzugehen. Aber da haben wir ja im Prinzip einen ganz klaren Use Case, Inflationsschutz, Wertspeicher, wohingegen es eben andere alternative Coins gibt, die eben andere Probleme lösen
Ja.
sollen. Ja.
Bitcoin, das digitale Gold, oder? Ja.
Richtig,
Schauen wir mal, ob der
richtig.
Bitcoin vielleicht noch meine Feinunze überholt.
Schauen wir
Also ist
mal.
aber die Rendite, wenn ich die Rendite auf die Zeit betrachte, dann hat der Bitcoin schon besser
Ja.
performt jetzt als die Feinunze Gold. Einfach weil ich die jetzt schon deutlich länger halte. Bitcoin habe ich gekauft letztes Jahr im März und habe da, glaube ich, auch knapp 100%.
Ja, das ist doch auch schon mal was.
Das ist auch schon mal was. Ist immer, weißt du, wenn man
Das
das
muss
immer
man
alles
sich
so
mal
wüsste,
vorstellen, ja.
ja.
Das muss man sich mal vorstellen, ja. Du machst da innerhalb von wenigen Jahren mehrere 100% mit so einer Währung, wie verwöhnt wir heutzutage sind und was es gleichzeitig für eine Riesenchance auch bedeutet, wo wir am durchschnittlichen Aktienmarkt, sage ich mal, 8% im Jahr machen, das eben ins Verhältnis zu setzen, ist einfach unglaublich und wir sind da einfach auch unglaublich verwöhnt und gleichzeitig ist es einfach so eine krasse Möglichkeit, so eine wahnsinnige Chance, die Generationen vor uns einfach nicht hatten, die wir jetzt haben, die wir in der Zukunft vielleicht nicht mehr haben werden. Wir sind gerade in so einer wie sagt man denn? Wir sind so,
In einer Ära oder in
ja,
einer.
in, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wir sind einfach da gerade in so einer Zeit, die
Umbruch.
viele gar nicht
Ach so,
wertschätzen.
ja, okay.
Wir sind einfach da, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber die wirklich besonders ist, sagen wir es mal so.
Ja. Gut, kleiner Ausflug in die Kryptowelt. Wie gesagt, ich habe es nur gesehen, meine feine Unze. Die steht hier bei mir auf dem Schreibtisch und erinnert mich immer daran, was ich für ein kluger Mensch bin.
Schön, ja, schön.
So
Und
sehe ich das einfach.
genau, und wie das wieder verdeutlicht, du meinst, du hättest dein Geburtstagsgeld auch auf den Kopf hauen können, ne? Und
Na,
hättest
wahrscheinlich hätte ich es eingezahlt und hätte dann schon das an der Börse investiert. Also zumindest
ja.
mal die Hälfte. Aber ich lief da so dran vorbei und dachte so, ach,
Das
warum
ist doch
eigentlich nicht?
schön.
Ja,
Das kannst
genau,
du dir
mal eben.
anschauen zu Hause. Das
Ja, ist
ist doch
schön.
cool.
Mag ich. Christine, was steht denn bei dir so in der nächsten Zeit an?
Ja, das nächste Projekt, das nächste Live-Event steht tatsächlich in den Startlöchern. Und zwar findet der Krypto-Kompass statt am 11.3. um 20 Uhr. Das ist ein Dienstag. Und ja, das ist im Prinzip ein Live-Bitcoin-Training, wo ich den Krypto-Enthusiasten und die, die es werden wollen,
Ja.
ja, wo wir eben darüber sprechen, okay, was ist Bitcoin überhaupt? Was macht Bitcoin wertvoll? Warum sprechen alle darüber? Was muss ich wissen, wenn ich in Bitcoin investieren will? Wie funktioniert es eigentlich technisch? Ja, weil viele ja irgendwie so den Glaubenssatz haben, sie müssten krasse Technik-Nerds irgendwie sein, um irgendwie da investieren zu können. Und ja, da werden wir uns auf jeden Fall dem Thema ganz ausführlich widmen, auch ob eine Investition zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt noch sinnvoll ist. Und genau, das ist immer ein richtig cooles Training, wo ich immer ganz tolles Feedback dazu bekomme. Und ja, wie gesagt, das Beste ist, es kostet dich einfach keinen Cent, nur ein bisschen Lebenszeit. Und genau, wenn du an diesem Training teilnehmen möchtest, dann kannst du dich über den Link in den Shownotes einfach dafür eintragen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns am 11.3. um 20 Uhr sehen.
Ich schaue mal, ob ich Zeit habe, dann komme ich auch dazu.
Bei uns steht tatsächlich Ende des Monats was an. Und zwar hat unser Mieter gekündigt, von einer unserer Eigentumswohnungen. Und wir hatten einen Mieterwechsel damals in 2022. Da haben wir ja die Weltreise gemacht und da waren wir nicht da. Und dann hatten wir das ausnahmsweise über den Makler damals weiter neu vermietet, was wir normalerweise nicht machen, weil wir die Kosten einfach sparen wollen. Dementsprechend haben wir die aber auch unrenoviert damals weiter vermietet und kriegen sie dementsprechend jetzt auch nicht frisch gestrichen, sondern halt eben unrenoviert jetzt wieder zurück. Jetzt am Freitag haben wir da die Übergabe mit dem Mieter und dann wollen wir am Wochenende tatsächlich direkt reingehen und wollen sie einmal durchstreichen. Und dann wollen wir das erste Mal ein neues Konzept ausprobieren. Also wir haben ja insgesamt drei Einzimmerwohnungen verteilt in Bamberg und in Würzburg und dann wollen wir jetzt das erste Mal die möblieren und wollen die möbliert im Prinzip vermieten. Ich finde den Gedanken irgendwie cool, auch da eine schöne Wohnung irgendwie den Leuten zur Verfügung zu stellen, die vielleicht auch mal nur für ein halbes Jahr oder irgendwie was brauchen, übergangsweise. Und dann im Prinzip halt froh sind, wenn sie was fertig möbliertes haben, wo sie direkt einziehen können, wo sie keinen großen Umzug haben oder auch vielleicht für Studenten, ja, 1 oder 2 Jahre, die auch sagen, hey, cool, da muss ich nicht das Geld investieren für Möbel, Bett, was weiß ich. Genau, und das ist jetzt was wir die nächsten, was für den Februar ansteht, was wir
Ansteht,
jetzt die
kleines
nächsten
Projekt.
Wochenenden machen wollen, ja.
Also sozusagen Wohnung auf Zeit, ne? Wohnen auf Zeit. Jetzt nicht
Ja.
Airbnb mal für ein Wochenende, zwei,
Richtig.
drei Nächte, sondern
Nein.
aber trotzdem mit Bettwäsche, Handtücher, Fernseher, Internet, Strom, Staubsauger,
Das sind wir jetzt,
Kaffeekapseln.
also das wäre ja das klassische Full-Service-Apartment, was du jetzt nennst, oder? Das ist ja das, wo auch Geschirr da ist und allem drum und dran. Sondern wir wollen jetzt tatsächlich erstmal uns auf die Möblierung fokussieren. Also wir wollen es halt mit einem Bett ausstatten, mit einem schönen Schreibtisch, Tisch, Schrank, Kommode. Genau, so dass man im Prinzip mit seinen Habseligkeiten, die man hat, ja, Fernseher, Besteck. Also jetzt keine Ausstattung, volle Ausstattung von der Küche oder sowas, sondern jetzt im ersten Schritt erstmal eben mit Möbeln ausstatten, sodass die Leute schon ihre eigenen Töpfe und sowas alles
Ja,
mitbringen können.
und habt ihr die Möbel schon ausgesucht und bestellt, weil Lieferzeit und so, oder?
Da sind wir wieder bei dem Thema von vor einigen Wochen. Tatsächlich haben wir uns Gedanken gemacht und werden es vermutlich größtenteils mit IKEA-Möbeln ausstatten.
Ja.
Und da kann man nämlich echt richtig schöne Apartments, finde ich, draus machen. Wir müssen jetzt aber noch mal rein, eben am Wochenende müssen noch mal ganz genau Maß nehmen. Wir haben das zwar alles auf dem Plan, aber wir wollen trotzdem noch mal in den Raum reingehen und wollen es da einfach noch mal irgendwie wirken lassen, uns noch mal Gedanken machen, wie wir es dann auch stellen, vielleicht sogar mal irgendwie mit einem Meterstab das so hinlegen, hier würde das Bett stehen, hier der Schrank, so könnten wir uns das vorstellen, ist dann aber noch genug Platz, dass man durchgehen kann und so weiter und so fort. Weil es ist relativ, es ist eine super schöne Wohnung, weil die sind neu gebaut worden vor einigen Jahren. Und du kommst rein, dann ist rechts gleich das Bad und dann gehst du rein und dann ist es aber so ein Schlauch im Prinzip, ne? Also so ein Rechteck, im Prinzip. Und am Ende ist eben die Küche. Und am anderen Ende ist die Fensterfront und du kommst auf den Balkon. Und deswegen ist es tatsächlich, muss man mal gucken, wie man es da am besten eben stellt von den Möbeln her.
Ja,
Und ob vielleicht ein
spannendes
großes Bett
Projekt.
reinpasst oder ein
Okay.
kleines. Ja, öfter mal was Neues. Soll ja nicht langweilig werden, ne?
Was ist der Zeitplan? Wann wollt ihr dann vermieten?
Also ich würde sie gerne Mitte Februar inserieren. Und dann gucken wir also ab sofort
Oh,
und dann schauen
okay.
wir, ab wann wir dann jemanden finden. Ich denke mal, spätestens Mitte März sollte sich dann jemand
Ja.
gefunden haben, die das Semester, wir sind ja in der Studentenstadt. Semester ist ja jetzt dann auch zu Ende, beziehungsweise das neue Semester fängt dann im April an. Ich denke, da wird relativ viel Nachfrage zu dem Zeitpunkt
Ja.
sein. Von dem her bin ich da relativ sicher, dass wir das gut
Ja.
losbekommen
Ja.
werden. Ja.
Ist tatsächlich auch der Plan von meinem Bruder und mir in Bochum, ne? Wir wollen ja auch zum 1. März vermieten, in der Annahme, dass eben im April, glaube ich, startet das Sommersemester, dass da eben die Nachfrage nach WGs dann auch hoch ist. Und vor allem WGs, die sich
Genau.
auch neu gründen, ne? Wir brauchen ja gleich eine Dreier-WG in unserem Plan.
Also ihr sucht die Leute nicht einzeln, sondern ihr sucht wirklich eine Gruppe, die gemeinsam die dann mietet. Macht ihr dann einen
Das wäre
Mietvertrag
un
mit allen
ja.
zusammen oder irgendwo Zimmer? Ja,
Ja,
okay.
das wäre unser Wunsch. Also tatsächlich, das ist dann dieses Hauptmieter-Untermieter-Modell. Also wir schließen einen Mietvertrag mit einer Person und erlauben dieser Person dann eben die anderen Räume unterzuvermieten, weil wir einfach einen Ansprechpartner haben wollen und diesen ganzen internen, keine Ahnung, der hält sich nicht an seinen Putzplan. Shit. Ja, sollen die
Unter
bitte
sich
alle unter
klären.
sich klären. Das heißt, wir wollen
Ja.
einen Hauptansprechpartner haben. Der wird wahrscheinlich natürlich nicht das Einkommen haben, womit er sich eigentlich diese Wohnung leisten könnte, ne? Also wir planen ja mit 1.200 € warm, sprich dreimal 400 € warm für die 3 Zimmer. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich irgendwie eine Bürgschaft brauchen, sollte das wirklich ein Student sein oder Studentin. Genau, und dann eben auch eine entsprechende Kaution hinterlegen, weil das Thema ist immer, wenn du die Zimmer einzeln vermietest, ja, dann fühlt sich auch jeder nur für sein Zimmer verantwortlich. Wenn dann in der Küche was kaputt ist, wenn im Badezimmer was kaputt ist oder im Wohnzimmer, sprich an den Gemeinschaftsräumen oder Flächen, dann will es keiner gewesen sein. Und so ist es halt, dann hast du einen Ansprechpartner, du hast eine große Kaution, die eben für die ganze Wohnung gilt, sozusagen.
Verstehe.
Genau, das ist der Hintergedanke. Und wir wollen eben auch nicht, also ich meine, bei 3 Leuten wird es ja regelmäßig vorkommen, dass mal jemand auszieht, nicht in jeden Prozess dieser Neuvermietung dann selber einsteigen müssen, sondern dann einfach
Genau.
unserem Hauptmieter sagen, du, pass mal auf, ne, such dir einfach einen neuen. Die wissen ja eh am besten, mit wem sie dann da zusammenleben und
Richtig,
zusammen wohnen wollen,
richtig,
ne? Dann sollen sie uns
richtig.
Vorschläge machen und dann schauen wir halt drauf. Und also wir versuchen das wirklich so stressfrei wie möglich
Ja.
abzuwickeln und auch mit so wenig Engagement von unserer Seite wie möglich. Und wie
Macht
gesagt,
Sinn.
am liebsten mit einem Ansprechpartner. Genau. Also wir werden
Ja,
es quasi so
macht Sinn.
inserieren, dass wir sagen, ne, Dreier-WG, dass sie neu gegründet wird und wenn sich quasi 3 Leute zusammenfinden, dass das dann ja, die Wohnung sein könnte für die.
Passt. Voll gut. Sag mal, ich habe deine Story gestern gesehen und da habe ich gesehen, dass du den Campus jetzt wieder öffnest im April,
Ja,
glaube ich, ne?
genau. Der Mrs. Property Campus öffnet wieder Anfang April. Das ist mein Online-Programm mit Live-Q&A-Calls und Objektsprechstunden und Community-Austausch, in dem du deine erste Eigentumswohnung zur Kapitalanlage kaufst. Und meine Idee ist oder meine Empfehlung ist, dass du dich auf die Warteliste einträgst. Dann kriegst du nämlich zum einen genau Bescheid, wann es losgeht und du kriegst auch den besten Preis. Du kriegst nämlich 200 € Rabatt.
Mega.
Anfang April geht's dann los. mrsproperty.de/campus-warteliste. Du findest den Link aber auch in den Shownotes.
Richtig cool. Ja, dann bin ich mal gespannt auf die neue Runde und auf die tollen Teilnehmer.
Ich auch.
Du hast mit deinem Bruder zusammen eine GbR gegründet, oder?
Richtig.
Um gemeinsam im Prinzip in Immobilien zu investieren.
Genau.
Was ist da der Hintergrund oder wie genau sieht es aus oder läuft es ab?
Also erstmal vielleicht nochmal die Geschichte, warum ich das überhaupt mit meinem Bruder zusammen mache. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Fan von Co-Investments, weil, also man muss halt echt wirklich schauen, mit welcher Person mache ich das zusammen, ne? Also Stichwort, wie kann ich mit dem zusammenarbeiten? Wertvorstellungen, langfristige Ziele. Also man holt sich damit ja auch echt Konfliktpotenzial irgendwie rein. Deswegen bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend. Jetzt in meinem Fall eben mit meinem Bruder. Wir sind einfach wirklich so dicke und wir haben halt vor uns
Schön.
unser eigenes Family Office zu bauen, sozusagen.
Oh, cool. Lang, voll
Langfristig.
cool.
Nee, und die Frage war halt einfach bei mir letztes Jahr. Ich war ja nach der Gründung, kennst du auch, also die ersten 3 Jahre ist man ja ein bisschen gehandicapt, was die Finanzierung angeht. Und es war jetzt letztes Jahr eben so weit, dass ich die ersten 3 Jahresabschlüsse hatte und im Prinzip der Bank wieder was vorweisen konnte. Und nun war ich aber in der Zwischenzeit von Köln nach München gezogen. Meine anderen Wohnungen sind ja in Essen, was aus Köln sehr gut erreichbar war. So, und dann habe ich mich hier umgeschaut und dachte so, ja, okay, Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, Passau, vielleicht hoch bis Nürnberg, Fürth, die Ecke. Und habe mir dann den Immobilienmarkt angeschaut und ich bin einfach aus dem Ruhrgebiet andere Kaufpreise und vor allem andere Renditen gewohnt. So. Und war dann einfach nicht bereit, hier irgendwie für 3.000, 4.000 Euro den Quadratmeter zu investieren mit, ne, deutlich weniger Rendite, als ich das eben aus dem Ruhrgebiet gewohnt bin. Und dann habe
Verstehe.
ich an meinen Bruder gedacht, der in Bochum lebt und wohnt. Und weil der sich auch mit seinen Finanzen beschäftigt, da habe ich ihn auch ein bisschen angesteckt.
Sehr gut.
Ja, genau. Und habe ihn gefragt, ob er Lust hat, das zusammenzumachen. Der ist auch handwerklich begabt, kann wahnsinnig
Das ist
gut
immer gut.
kommunizieren, ja, also hat auch irgendwie einen Draht zu Menschen und ist einfach so ein
Cool.
lebenspraktischer Typ irgendwie, ganz empathisch, ganz, ganz toll. Stefan, falls du das hörst, ich weiß, dass du es hörst. Ich hab dich lieb.
Süß. Schön.
Genau, und dann waren wir, ja, haben wir uns entschieden, das gemeinsam zu machen und quasi mit der Aufgabenverteilung. Ich mache im Prinzip alles das von München heraus, was ich hier machen kann. Also ich habe quasi das Objekt angefragt, ich habe die Kaufpreisverhandlung geführt, er hat vor Ort die Besichtigung gemacht, ich habe die Finanzierung auf die Beine gestellt, die ganzen Unterlagen zusammengesammelt, dann für die Bank etc. Und so haben wir es uns quasi vom Doing, vom Prozess her
Cool.
aufgeteilt. Eigenkapital kommt tatsächlich als Darlehen aus meiner GmbH. Das heißt, Eigenkapital haben wir beide jetzt als Privatpersonen gar nicht einbringen müssen.
Wow, mega.
Das ist so sonst das typische Co-Investment-Modell, wo man sagt, der eine bringt das Geld, der andere macht die Arbeit.
Ja.
So, ne? Also dann hast du
Ja.
quasi jemanden, der als Geldgeber reingeht, der dann
Ja.
aber mit dem
Im
Thema
Hintergrund
eigentlich
bleibt,
überhaupt
ne?
nichts zu
Genau.
tun hat, richtig. Und das ganze operative Doing macht halt die zweite Person.
Ja.
Und wie gesagt, wir teilen es uns ein bisschen anders auf. Und dann war eben die Frage, okay, in welcher Form wollen wir das jetzt gemeinsam auf die Beine stellen? Und es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, eine Immobilie zu kaufen, wenn du mehr als eine Person bist. Das eine ist die Bruchteilsgemeinschaft. Das ist relativ typisch und relativ klassisch. Würde ich auch vermuten, dass das bei deinem Mann und dir so ist, dass ihr beide zu jeweils einhalb im Grundbuch
Genau.
steht. So wird es auch häufig gemacht, weiß nicht, mit dem Einfamilienhaus, ja, dann steht halt jeder zu einem Bruchteil im Grundbuch der Immobilie. Wir haben uns aber dazu entschieden, eine GbR zu gründen und dann die GbR ins Grundbuch einzutragen. Das heißt, die GbR, die haben wir auch beim Notar gründen müssen, die muss auch eingetragen werden in ein Register. Und dann ist die grundbuchfähig, so heißt das. Dann kann im Prinzip die GbR ins Grundbuch gehen, anstelle von, ne, Stefan und mir zu
Privatpersonen, ja.
jeweils einhalb, genau. Und es gibt halt also schon diverse Vorteile, vor allem, wir sind einzelvertretungsberechtigt. Das heißt, wenn jetzt irgendwie, also wir waren jetzt zwar zu zweit beim Notartermin und haben gemeinsam den Kaufvertrag beurkundet, das hätte aber theoretisch mein Bruder alleine machen können.
Ah ja,
Das heißt, es
okay.
gibt einem quasi die Option, sich gegenseitig zu
Zu
vertreten.
vertreten.
Es braucht nicht immer beide Personen. Und du kannst halt einfach in diesem Gesellschaftervertrag einiges auch regeln. Ja, also wie sind die Verantwortlichkeiten? Ja, wie wird im Prinzip abgestimmt? Wie werden Entscheidungen getroffen? Also einfach eine wirklich klar geregelte Zusammenarbeit und ja, auch so Themen wie, was passiert mit, wenn dann mal einer stirbt oder dass du halt einfach handlungsfähig
Ja,
bist
bleibst.
und bleibst, ne?
Ja.
Das war die eine Überlegung und die zweite Überlegung ist eben langfristig, dass man so eine GbR auch in eine GmbH umwandeln kann. Ja,
Okay.
das heißt, wenn das dann irgendwann so groß wird, wie wir das vorhaben, also dieses Jahr soll ein Mehrfamilienhaus dazukommen.
Cool.
Die kleine Wohnung letztes Jahr war so ein bisschen der Testballon, um das mal auszuprobieren.
Ja.
Und wenn das dann eben größer wird und es dann irgendwann ab einer gewissen Schwelle ja auch sinnvoll ist, diese Immobilie nicht mehr im Privatvermögen zu halten, weil GbR ist immer noch das Privatvermögen. Das heißt, wir können auch mit den Kosten, die da jetzt entstehen, unsere private Einkommensteuerlast drücken. Wenn das dann irgendwann so weit entwickelt ist, dass es viel Cashflow abwirft, dann kann es eben sinnvoll sein, das in eine GmbH umzuwandeln, um dann ja, Steuervorteile nutzen zu können. Das sind so die
Spannend.
grundlegenden
Cool.
Aspekte dahinter,
Muss
ja.
man bei der Gründung, so wie bei der GmbH, irgendwie so einen Anfangsinvest irgendwie einbringen?
Nee,
Wie
das
bei der
muss man
GmbH
nicht.
klassisch die
Ist kein, genau.
25.000 Euro?
Nee, ist ja keine Kapitalgesellschaft, es bleibt eine
Ja,
Personengesellschaft.
okay.
Und also du hast schon Kosten, die durch die Gründung entstehen. Also ich weiß nicht, den Gesellschaftervertrag, dann auch beim Notar und die Eintragung und so sind ein paar hundert Euro. Du hast aber auch nicht die Pflicht, irgendwie einen Steuerberater zu engagieren. Das ist ja bei einer
Gut.
GmbH auch so, da,
Ja.
ne, mit der Buchführung und
Ja,
Bilanzierungspflicht etc.
genau.
Musst auch nichts offenlegen, kein, ja, richtig.
Schön. Cool. Ja, da
Jo.
bin ich mal gespannt, wie es in Richtung Einfamilienhaus dieses Jahr bei euch weitergeht. Aber mit der Kaufpreiszahlung, das ist jetzt alles über die
Das ist
Bühne,
jetzt alles über die
alles
Bühne. Der
gut, alles
Kaufpreis ist
abgewickelt.
geflossen. Richtig, die
Gut.
Handwerker stehen parat. Stefan fährt nächste Woche in den Baumarkt und besorgt schon mal die Materialien dann für die Trockenbauwand. Dann kommen die
Sehr gut.
Handwerker und dann machen wir aus 3,5 machen wir 4 Zimmer.
Cool. Ja, es ist Gold wert, wenn man jemanden hat, der handwerklich begabt ist. Also mein
Total.
Mann ist da ja auch total versiert. Der kann fast alles. Also mein Mann kann alles. Wirklich.
Mein Mann
Was
kann.
mein Mann kann, was handwerkliche Dinge angeht, ist der wirklich
Ja.
bester Mann. Und ja, gerade wenn man Immobilien hat und dann doch irgendwie mal so die ein oder andere Kleinigkeit irgendwie ausgebessert werden muss. Kommt er jetzt zum Glück nicht so häufig vor,
Ja.
aber wenn, dann kann der das immer alles selber machen und das ist natürlich dann auch noch mal ein Mega, weil du halt auch noch mal viel Geld dadurch sparen kannst, ne? Wenn du
Richtig.
nicht jedes Mal einen Handwerker irgendwie beauftragen musst und du kannst ja trotzdem Materialien und sowas in Abzug bringen dann später.
Klar. Ja.
Das passt ganz gut. Schön,
Ja.
ja, cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, im Nachgang, wir haben ja unsere Immobilien, also eine haben wir die Dreizimmerwohnung, die hat mein Mann schon lang. Aber wir haben die drei Einzimmerwohnungen 2020 und 2021 gekauft. Und da war ich damals schwanger, beziehungsweise in Elternzeit. Das hätte tatsächlich bei uns nicht funktioniert mit dem, das, weil im Nachgang habe ich gelernt, es macht ja bei Untereheleuten gegebenenfalls Sinn, dass man die selber kauft. Unter anderem, wenn es dann doch mal zur Trennung kommt, war das bei euch ja beispielsweise auch so, dass es dann einfach war, weil jeder einfach seins hatte, ne, dahingehend. Und dass es gegebenenfalls auch steuerlich nach 10 Jahren Sinn sein kann, das sogenannte
Die Ehegattenschaukel.
Eheschaukel, Ehegattenschaukel,
Ehegattenschaukel.
genau, sowas zu machen. Aber ja, das wäre tatsächlich bei uns damals gar nicht von meiner Bonität her gar nicht möglich gewesen. Da hätte
Das
nur
ist
mein
die
Mann kaufen sollen.
perfekte Überleitung, Christine, zu einer der Community-Fragen, die gestern bei mir eingegangen sind.
Ja,
Als
schön.
hättest du es gewusst. Und zwar
Cool.
hat jemand gefragt, du sagst in einer der ersten Folgen, dass du mit deinem Ehemann gemeinsam in Wohnungen investiert hast, aber immer abwechselnd ihr im Grundbuch standet. Magst du genauer darauf eingehen, mit welchen Regelungen ihr da vorgegangen seid und warum nicht beide im Grundbuch?
Als
Genau,
hätte ich's nicht
hätte es wirklich,
gewusst.
das war jetzt, war nicht abgesprochen. Tatsächlich, ne? Also ja, mein Mann und ich, Ex-Mann und ich, wir haben das quasi als Team, ja, gemacht. Das heißt, wir haben schon auch teilweise zusammen die Besichtigungen gemacht und es war einfach unser gemeinsames Ziel, ein Portfolio an Immobilien aufzubauen. Wir haben aber das von Anfang an getrennt gestaltet. Das heißt, es hat quasi immer einer ins Grundbuch, einer ins Darlehen und dann eben bei der nächsten Wohnung der andere ins Grundbuch, der andere ins Darlehen. Ging bei uns dadurch, dass wir beide eben eine gute, gleichwertige Bonität hatten.
Ja.
Und ist tatsächlich auch immer die Empfehlung, die ich meinen Mentees mitgebe. Also jetzt mal unabhängig, ob verheiratet oder nicht verheiratet oder in welcher Konstellation auch immer. Solange es irgendwie geht, versucht das wirklich bitte alleine durchzuziehen. Das eine hast du gerade genannt, ist der Trennungsgrund. Ja, also so unromantisch können, müssen und dürfen wir sein. Es ist halt einfach
Realistisch.
wichtig, genau. Es ist halt einfach viel einfacher dann, das Vermögen zu trennen, wenn jeder seine eigenen Immobilien hat. Man muss dann natürlich ein bisschen schauen, dass die ungefähr gleich viel wert sind. Ja, das war jetzt bei uns
Ja.
tatsächlich auch der Fall. Und dann muss man eben im Fall der Fälle nicht den einen irgendwie ausbezahlen oder der andere,
Ja.
ne, oder da sich unter Umständen noch verschulden oder im schlimmsten Fall, dass es dann dazu führt, dass man Objekte auch veräußern muss, die man eigentlich behalten möchte, um
Ja.
quasi den anderen auszubezahlen, um diesen Fall zu vermeiden. Punkt eins, und Punkt zwei hast du auch richtig gesagt, die sogenannte Ehegattenschaukel. Es gibt die Möglichkeit, sich unter Eheleuten Immobilien grunderwerbsteuerfrei zu verkaufen. Das ist der ganze Clou daran. Das heißt, wenn dann die 10 Jahre vorbei sind, die sogenannte Spekulationsfrist, wo wir dann ja auch Gewinne, die wir mit Immobilien gemacht haben, steuerfrei
Vereinnahmen
einstreichen
dürfen,
dürfen,
genau.
genau, gibt es die Möglichkeit eben, ja, das an seinen Ehemann oder an seine Ehefrau zu verkaufen, dadurch zum einen natürlich die Tilgung wieder rauszuholen, die man geleistet hat, zum anderen neues Abschreibungsvolumen zu generieren, weil der Kaufpreis oder der Verkaufspreis dann natürlich höher ist als der Preis von vor 10 Jahren. So, und wenn man dann quasi jeder eine hat, dann verkauft man sich die Objekte wechselseitig, deswegen heißt es Schaukel, funktioniert natürlich mit zwei Leuten und zwei Objekten besonders gut. Und dieses Spiel kann man theoretisch alle 10 Jahre wiederholen,
Wiederholen.
um somit quasi alle 10 Jahre Cash frei zu machen, Cash zu generieren, um das natürlich dann wiederum in andere oder größere Projekte zu investieren. Und diese Möglichkeit, die nimmt man sich eben, wenn man nicht, also wenn man gemeinsam im Grundbuch steht, dann kannst du halt es nicht an den jeweils anderen verkaufen. Das ist der
Verstehe.
Hintergedanke. Und das sind für mich wirklich die zwei Argumente, das auch wirklich getrennt zu machen. Und wie gesagt, ist halt das auch, was ich meinen Mentees immer mitgebe. Ich arbeite ja schon auch gerne mit Paaren. Ich finde es immer cool, wenn Leute
Ja.
zu zweit kommen oder ich sag mal Teams im weitesten Sinne. Und dann wirken wir aber trotzdem darauf hin, wenn es für beide von der Bonität her geht, dass man es wirklich getrennt aufbaut, weil es eigentlich nur Vorteile bietet.
Bietet. Ja, spannend. Ja, und das war mir tatsächlich zu dem Zeitpunkt damals, aber also es wäre sowieso nicht
Ja, das
gegangen
ist
von
auch.
meiner Bonität her. Und dieses Konstrukt war mir tatsächlich bis dato noch nicht bekannt.
Ja.
Man lernt ja auch nie aus, ne?
Richtig, richtig.
Cool.
Wollen wir noch eine Community-Frage beantworten? Die ist nämlich schon aus der
Ja,
letzten
voll
Woche von
gerne.
der Antonia. Und die Antonia fragt, habt ihr konkrete langfristige Ziele, beispielsweise bis wann ihr finanziell frei sein möchtet?
Ja, jein.
Ja, jein.
Also ich hatte immer so ein großes Ziel und das ist natürlich sehr pauschal, aber das war, ich will bis 40 Millionärin werden. Das ist so mein oberstes Ziel. Ich weiß nicht ganz, ob es hinhaut bis 40. Tatsächlich.
Ich habe neulich festgestellt, ich werde nächstes Jahr 40. Also du über den Jahreswechsel, jetzt nächstes Jahr 40. Wann wirst du
Ja,
40?
das auch. Wir sind
Auch
jetzt
nächstes Jahr, wir
schon
sind
auf
ein
das Ziel
Jahrgang.
geraten im
Oh.
Prinzip. Aber nur als Side-Fact am Rande, ich beschäftige mich ja gerade viel auch mit Longevity, weil ich da so einen coolen Podcast höre. Und die sind auch so Anfang 40, die zwei Frauen, die diesen Podcast betreiben. Und die sagen, sie wollen beide so 100, um die 100, 110 werden. Und für die ist es total motivierend, darüber nachzudenken, dass sie, wenn sie 100 werden, noch nicht mal die Hälfte ihres Lebens im Prinzip erreicht haben.
Ja,
Ist doch schön, oder? Das ist doch ein
ist
schöner
schön.
Gedanke.
Ja.
Also von dem her, ja, wir werden 40 und ich wollte immer bis 40 Millionärin werden. Man muss es aber, also ich glaube, was, okay, Okay, wie fange ich an? Viele unterschätzen das mit der Selbstständigkeit zum Beispiel, ja. Also du machst dich selbstständig und du investierst halt am Anfang viel in den Aufbau deiner Selbstständigkeit. Dieses Geld kann logischerweise nicht in deinen Vermögensaufbau gleichzeitig fließen, also nicht in die Investitionen gleichzeitig fließen. Sie sind aber eine andere Art von Investition. Und ich sage immer, so ein Businessaufbau ist für mich, sehe ich ähnlich wie, wie wenn ich investiere mit dem Zinseszinseffekt. Ja, am Anfang muss ich halt viel reingeben, um damit erstmal was zustande kommt, und irgendwann übernimmt dann ja dieser Automatismus im Prinzip, dass die Zinsen dazukommen, die sich wiederum verzinsen, und dann wird es irgendwann exponentiell gehen. Aber am Anfang ist es eben so, ja, ich bin nach der Elternzeit nicht zurück in meinen Job, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe ausschließlich an Feminvestor gearbeitet. Ich habe mir ganz lang kein Gehalt ausgezahlt, sondern habe viel reinvestiert in Ausbildungen und auch Business Coachings und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend habe ich da natürlich Einbußen gehabt in den letzten Jahren. Das ist einfach so. Und dann haben wir uns ja zusätzlich auch noch die Weltreise gegönnt, was auch völlig okay ist, weil das war mir unglaublich wichtig, diese Reise zu machen, bevor mein Großer in die Schule kommt. Das war schon immer ein Traum von mir, oder das war lange ein Traum von mir. Wir hatten ja damals ein Einfamilienhaus, das wir veräußert haben, und hatten von heute auf morgen keine hohen Fixkosten mehr, ja. Und dann haben wir gesagt, hey, so frei wie jetzt sind wir vielleicht unser ganzes restliches Leben nicht mehr, lass uns das machen. Und das hat natürlich auch wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja, mein Mann hatte in der Zeit kein Einkommen. Ich hatte Feminvestor, aber ich hatte, wie gesagt, kein Einkommen, was ich mir irgendwie hätte was ich mir irgendwie hätte auszahlen lassen. Das heißt, wir haben da im Prinzip alles aus unseren Investitionen herausbezahlt, was natürlich dementsprechend das Volumen geschmälert hat. So. Das heißt, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte ich das Ziel vermutlich schon erreicht. Muss man ganz klar und deutlich so sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie bereue und sage, ach, hätte Fahrradkette, ja, sondern für mich ist es okay. Aber dieses Ziel ist da, aber natürlich nicht nur die 1 Million, sondern irgendwann natürlich auch die 10 und die 20 und die 25 und die 30 Millionen. So, das ist so das große
Wow.
Ziel. Aber nicht
Ja.
des Geldes wegen, ja, nicht, sondern einfach der Freiheit und der Möglichkeiten wegen. Und ja, das ist so ein langfristiges Ziel, definitiv. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich wollte nämlich gerade noch irgendwas dazu sagen. Genau, bezüglich der finanziellen Freiheit. Ich finde den Gedanken schön, finanziell frei zu sein und zu werden. Und da kommen wir ganz sicher an einen Punkt, wo wir das erreichen. Irgendwann zwischen 40 und 50 wird es sein. Gleichzeitig kann ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen, gar nichts zu arbeiten. Oder kannst du dir das
Hallo,
vorstellen?
also
Also,
mit 45 machen wir Podcast-Folge Nummer 1237.
ja, genau,
Oder so.
und genau das meine ich. Also für
Ja.
mich heißt finanzielle Freiheit, ich muss nicht arbeiten, aber ich kann. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich irgendwann gar nichts mehr machen werde, sondern ich werde vermutlich die
Ja.
nächsten 10, 20 Jahre noch Feminvestor weiter betreiben, Coachings geben, Mentorings geben,
Ja.
Leute empowern, dahingehend sich zu engagieren. Genau.
Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich, ja. Also ich glaube, also bei mir hat es auch so einen Break gegeben mit der Gründung einfach, ne? Also vorher war es ja relativ planbar. Okay, ich kenne mein Jahresgehalt, ja, einen kleinen variablen Anteil, ne, plus minus. Ich hatte ungefähr eine Idee davon, wie sich mein Gehalt in der Zukunft entwickeln wird, ja, selbst wenn man mal, keine Ahnung, jedes Jahr 5% oder 10% annimmt. Und wenn man das alleine irgendwie dann mit einem Sparplan und Excel und dem Zinseszinseffekt
Kannst
hochrechnet,
du
dann ist das,
hochrechnen?
ne, so, dann kann man das durchrechnen.
Ja.
Das Ganze ist jetzt komplett anders, weil, das kennst du auch, ne, schwankende Einnahmen. Ja, wir zahlen uns jetzt beide ein fixes Geschäftsführergehalt. Aus diesem Gehalt investiere ich auch wieder einen gewissen Betrag monatlich privat. Und was ich aber gar nicht, und deswegen fand ich das gerade spannend, dass du quasi die absolute Vermögenshöhe als Ziel dir formulierst. Ich schaue mehr auf die Einnahmen. Also ich schaue, okay, wie viel monatliche Mieteinnahmen habe ich heute? Wie groß ist natürlich noch aktuell die finanzielle Belastung durch die Kredite, die laufen, aber wann sind die abbezahlt und mit wie vielen monatlichen Einheiten, mit wie vielen monatlichen Einnahmen aus der Miete kann ich dann im Prinzip rechnen? Respektive, ich nehme einfach mal die 4%-Regel beim Depot. Ja, wie viel könnte ich mir aus dem Depot entnehmen? Und das tracke ich tatsächlich. Also ich weiß quasi heute, wie viel, ne, ich monatlich hätte, wenn die Wohnungen abbezahlt wären. Punkt eins. Und wie viel ich mir heute schon aus dem Depot rausnehmen könnte, wenn ich mal diese 4%-Regel annehme, in den Grenzen, die sie halt hat, logischerweise. Und ich habe eher einen Ziel, dass ich mir sage, ich will monatlich 5.000 € daraus erzielen. Und dabei kann ich dir gar nicht sagen, welches absolute Vermögen ich dafür brauche.
Oh,
Vor allem dadurch,
okay.
dass es ja bei den Immobilien massiv auch von der Rendite abhängt, wie ich investiere, wo ich investiere. Und für mich ist einfach wirklich auch der Weg, das Ziel. Also ich hatte da auch mal ich hatte auch mal die 40, finanziell frei mit 40 oder vielleicht 45 mir als Ziel gesetzt. Und mittlerweile denke ich so, der Weg ist so geil.
Ja,
So, das
es macht auch
No
voll Spaß,
Need.
oder?
Ja, genau. Das ist kein Need, da irgendwie Druck aufzubauen oder irgendwie zu sagen, weil was ist danach? Das ist ja das, was du sagst. So, also ich enjoy the process, ja. So,
Richtig.
einfach den Weg gehen, jede finanzielle Entscheidung weiterhin klug tätigen, nicht übermäßig konsumieren,
Genau.
Überschüsse investieren und dann wird das schon irgendwie, ohne zu wissen, wann das konkret
Ja,
sein soll oder sein wird.
genau. Ja, und es ist ja tatsächlich auch so, das mache ich natürlich auch mit meinen Investitionen, mit Kryptowährungen, mit Aktien. Das kannst du dir auch so schön ausrechnen, ja, wenn du sagst, okay, ich rechne mit einer Wertsteigerung von so und so viel und ich brauche irgendwann eine Depotgröße von, sagen wir mal, keine Ahnung, 1,5, 2, 2,5 Millionen zum Beispiel, damit ich nur von der Rendite im Prinzip leben kann, ja, damit ich nicht an dieses, an diese goldene Gans, wie sie ja immer bezeichnet wird, ran muss, damit die nicht kleiner wird, sondern ich nur rein von den Erträgen leben kann. Ja, das kann man sich sehr, sehr gut ausrechnen. Aber auch da muss man eben immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich habe jetzt gerade bei diesen ganzen Neujahresvorsätzen bei ganz vielen gesehen, oh ja, ich will am Ende des Jahres irgendwie eine Depotgröße von so und so haben. Und ich denke mir so, wie willst du das denn beeinflussen? Du hast doch keine Ahnung, wie sich der Aktienmarkt entwickelt. Sondern was du beeinflussen kannst, ist, wie viel du einzahlst. Ja, du kannst dir ein Ziel setzen und sagen, ich will schaffen, jeden Monat 1.000 oder 500 € oder 300 € keine Ahnung, einzuzahlen. Aber es ist völliger Humbug in meinen Augen zu sagen, mein Depot soll Ende des Jahres bei 100.000 stehen. So, was ist, wenn der S&P heute 20, 30% einbricht? Das kannst du einfach nicht, dann hast du dein Ziel verfehlt, aber du kannst ja nicht mal was dafür, ja? Und das ist, man muss sich eben, das mit
Klug.
diesen Zielen und measurable und sowas, das ist schon sinnvoll. Und gerade auch, keine Ahnung, wenn man mit einem mit einer durchschnittlichen Rendite von 8% zum Beispiel mit so einem Welt-ETF rechnet, dann kann man das schon ausrechnen, ja. Aber nichtdestotrotz immer muss das Ganze schon smart irgendwie aufbereitet werden, diese
Ja,
Ziele.
ist richtig. Ja, genau. Und wie du eben auch richtigerweise gesagt hast, ist es in den letzten Jahren viel Geld ins Business geflossen. Also wirklich FemInvestor aufzubauen, Mrs. Property aufzubauen. Das geht in den fünf, vielleicht sogar sechsstelligen Bereich, wenn man es mal wirklich alles zusammenrechnet,
Also bei mir ist es
dann.
definitiv im sechsstelligen Bereich,
Hatten wir ja auch schon mal besprochen, ne? So die Weiterbildungen, die wir auch gemacht haben und was einfach auch ins Humankapital geflossen ist. Und vielleicht noch ein Punkt, und das frage ich mich jedes Mal, wenn ich meine Vermögensübersicht aktualisiere, wie bewerte ich denn eigentlich den Wert meiner GmbH? So, also die hat einen Vermögenswert, definitiv. Ich meine, die ist ohne mich natürlich nichts wert, in Anführungszeichen, weil
genau.
ne, es ist einfach die Krux der Personenmarke. Aber nichtsdestotrotz gibt es da ja Produkte, die entwickelt wurden. Es gibt Kundendaten, es gibt eine Reichweite, die man monetarisieren kann. Also irgendeinen Wert kann man dieser Firma natürlich schon beimessen.
Zuschreiben.
Und da denke ich immer, ja, was ist sie jetzt wert? 100.000, 500.000, 1 Million? Ich weiß es nicht. Klar kann
Ja,
man
gute
irgendwie
Frage.
die Gewinne nehmen und dann mit irgendwelchen Multiples und so, aber ich glaube, das ist nicht so richtig zulässig. Aber das ist immer das, wo ich mich, also ja, wo ich mir denke, dass. Also gedanklich führe ich diesen Posten mit in meiner Vermögensübersicht, wissentlich, dass ich den nicht wirklich gut beziffern kann.
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ja, stimmt. Gut. Eine Frage noch zum Schluss. Du hast anfangs von diesem Finanzfluss-Cockpit gesprochen.
Copilot.
Co-Pilot, Finanzfluss Co-Pilot. Vielleicht hier für unsere Zuhörerinnen ja ganz interessant. Ist es kostenlos oder kostenpflichtig?
Es gibt eine kostenfreie Version, die man einfach mal testen kann. Und dann gibt es bestimmte Premium-Funktionen, die man dann freischalten kann, wenn man sich das kostenpflichtige holt. Ich habe tatsächlich das genauso gemacht. Ich habe es erstmal kostenfrei getestet, habe meine Konten eingebunden, meine Depots angebunden, wie gesagt, die Immobilien manuell eingetragen und war so begeistert, dass ich dann wirklich mich für die kostenpflichtige Variante entschieden habe. Kostet, glaube ich, 70 € im Jahr. Also ist jetzt auch nicht so
Ah ja,
der Riesen.
ist
Und
okay.
was ich sehr liebe, ist zum Beispiel der Dividendenkalender. Gibt es ja auch andere Tools, die das abbilden können. Aber dadurch, dass ich in meinem Depot mit ausschüttenden ETFs arbeite, weil mich das einfach total motiviert, Geld irgendwie aus dem Nichts zu bekommen. Das liebe ich sehr und da kannst du quasi wirklich dann auch sehen, okay, 2025 prognostiziert so und so viel Ausschüttungen,
Schön.
2026, und dann siehst du quasi auch, wie es wächst. Und ja, Finanzfluss
Cool.
Co-Pilot bin ich Fan.
Bist Fan. Kann man da auch Kryptowährungen irgendwie mit angeben?
Ich glaube, ja, kannst du, wenn sie auf einer Börse liegen, dann kannst du das,
Ja.
glaube ich, wirklich synchronisieren und dann
Okay, dann ist es
ne, wird es
Quatsch.
reingeladen. Ich habe
Ja,
tatsächlich
okay.
mein Bitcoin-Kauf letztes Jahr habe ich manuell eingepflegt, aber ich habe da, ich glaube, in 4 Tranchen oder so meine 1.000 € investiert. Das ging jetzt händisch ganz gut.
Okay.
Ja, genau.
Cool. Ja, gut, ich habe das in so einem Steuertracking-Tool ganz übersichtlich dann dargestellt. Da muss man sich halt beide zusammen irgendwie nebeneinander legen. Aber hört sich spannend an, auf jeden Fall.
Können wir
Cool,
gerne in
danke
der
fürs Teilen.
Podcast-Beschreibung nochmal auch verlinken.
Genau.
Das war's.
Okay. Ich glaube, genau, ich wollte gerade sagen, schon wieder fast eine Stunde um. Die Zeit verfliegt immer wie im Flug,
Ja.
vergeht wie im Flug. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben heute ein bisschen mehr tatsächlich über Finanzen und ein bisschen weniger über Tantra und Stuhltests geredet. Das
Macht auch nichts. Gleich
mag
mal ein bisschen
vielleicht,
aus.
ja, damit ihr gleich von Anfang an wisst, mit was ihr es zu tun habt, so. Aber ja, vielleicht hat euch das trotzdem heute ganz gut gefallen. Lasst uns wie immer gerne wissen, ob es euch gefallen hat, entweder über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail oder als Kommentar unter dem Podcast. Geht ja zumindest, soweit ich weiß, bei Spotify, ne? Gibt es bei Apple Podcasts
Richtig.
auch?
Weiß ich nicht.
Könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen? Wir freuen uns, egal auf welchem Kanal von euch zu lesen und zu hören.
Richtig.
Und ja, wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ihr uns noch positiv mit 5 Sternen bewertet.
Und ein Abo dalasst.
Ja,
Genau.
abonnieren.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Mach's gut, meine
Ciao.
Liebe.